Herzlich willkommen bei Schmitz trifft, heute mit der Dirigentin Susanne Blumenthal. Hallo Susanne.
Hallo Heiner.
Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr darauf, mit dir über deine Tätigkeit, dein Leben, dein Arbeiten zu sprechen. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sich dafür interessiert, also generell, das Leben und Wirken von Dirigenten und Dirigentinnen scheint gerade in letzter Zeit sich große Beliebtheit zu erfreuen. Wenn man mal so auf die cineatografischen Ereignisse der letzten Jahre zurückschaut. Deswegen starte ich mal direkt mit der Frage, Maestro oder Tar oder doch Joanna Malwitz?
Also Tar hat mich wahnsinnig aufgeregt. Es war filmisch grandios, aber als also von der Grundaussage, ich habe mich erst sehr gefreut, weil ich gedacht habe, ja, das ist, schien vielversprechend daherzukommen. Und in diesem Film geht's ja um Machtmissbrauch, und dass man dann aber ausgerechnet eine lesbische Dirigentin nimmt, ist sowas von absurd, weil diesen Machtmissbrauch, den gibt es natürlich, und das ist ein großes Problem. Aber bitte nicht, wenn man es dann mal exemplarisch oder wenn man die mal eine Plattform geben will und ein Bewusstsein dafür schaffen will, bitte nicht mit einer lesbischen Dirigentin in der Hauptrolle. Und das fand ich ein großes Ärgernis. Ja, und ansonsten, Maestro ist der Film.
Maestro ist von und mit Bradley Cooper als Leonard Bernstein.
Ah ja, genau. Ja, den fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, aber unterhaltsam.
Auf jeden Fall unterhaltsam. Nicht ganz so kontrovers vielleicht wie Tar. Einwand kann ich da sehr gut nachvollziehen. Zuletzt habe ich tatsächlich die Dokumentation auf Netflix über die deutsche Dirigentin Joanna Malwitz gesehen. Ich glaube, das ist dann doch wahrscheinlich am nächsten dran an der Realität. Oder?
Ich habe die Dokumentation nicht gesehen.
Ach, du kennst sie noch nicht.
Muss ich unbedingt nachholen. Aber Joanna Malwitz, natürlich verfolge ich das mit. Und die Frau ist einfach großartig. Die ist fantastisch. Und die müsste man am besten klonen. Also das ist wirklich so eine, wie soll man sagen? Also so in jeder Hinsicht überhaben, über jegliche Kritik. Einfach weil sie eine fantastische Musikerin ist, unglaublich schlau, unglaublich fleißig und, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden hat, eben auch in dieser mitunter absurden Szene sich durchzusetzen und das mit einer ganz unaufgeregten Art und Weise, die ich sehr faszinierend finde.
Ja, das war tatsächlich auch mein Eindruck von dem Film oder von der Person. Sie sagt an einer Stelle zum Beispiel, dass sie auch bereit ist, sozusagen, es geht darum, Fehler zuzugeben. Also, dass man nimmt sich etwas vor, man erarbeitet ja Stücke im Vorfeld als Dirigentin, man macht sich Notizen, wie mache ich das, wie weit will ich was treiben. Und dann merkt man vielleicht nachher bei der Probe mit dem oder einem bestimmten Orchester, es klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Kennst du solche Situationen? Wie ist das denn für dich? Ruderst du dann zurück, überlegst du es nochmal oder sagst du ja, nee, stehe jetzt hier vorne, alle gucken auf mich, ich muss das durchziehen, was ich hier angefangen habe.
Ja, das ist ein gutes Thema. Es ist, da hat sich einiges geändert, zum Glück. Ich weiß, als ich angefangen habe, ich war Stipendiatin bei den Bergischen Symphonikern, das ist jetzt 2007, 2008, also wirklich schon lange Zeit her. Und da sagte meine damalige Mentorin, Frau Blumenthal, bitte entschuldigen Sie sich niemals vor einem Orchester. Da hatte ich irgendwas, weiß ich nicht, mich vielleicht mal verschlagen oder sowas. Und ich habe lange drüber nachgedacht und dachte, was für ein Blödsinn. Also warum, wenn ich ganz offensichtlich gerade einen Fehler gemacht habe, dann ist es natürlich selbstverständlich auch zu sagen, okay, meine Damen und Herren, Entschuldigung, machen wir gleich nochmal, jetzt in richtig meinerseits. Und das ist natürlich auch mit Interpretationen so, wenn man merkt, okay, das geht nicht wirklich auf, dann schaltet man um und probiert eben auch gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern was anderes und kommentiert das auch. Ne? Also es ist, ich finde, man vergibt sich überhaupt nichts, wenn man da vorne steht, indem man zugibt, dass funktioniert nicht in der Art und Weise, wie ich es mir vorgestellt habe. Lassen Sie uns doch bitte doch mal so und so versuchen. Und auch den Musikerinnen und Musikern signalisiert, wir sitzen hier gemeinsam in einem Boot, wir arbeiten gemeinsam an einer Interpretation und es ist eben nicht, ich stehe da vorne, gebe alles vor mit so einem Machtanspruch und so einem Wahrheitsanspruch, der keinen Zweifel zulässt, sondern es geht darum zu signalisieren, ich bin Teil des Klangkörpers, ich halte jetzt die Fäden hier zusammen, aber wir entwickeln was gemeinsam. Und im Rahmen einer solchen Arbeitsatmosphäre finde ich selbstverständlich auch mal zu sagen, oh, können wir vielleicht doch nochmal hier es so und so versuchen.
Ja. Das ist schon grundlegend unterschiedlich zu, ja, wenn man jetzt so 10, 20 Jahre zurückdenkt, wo der Dirigent, die Dirigentin wirklich die absolute Machtposition, du hast es ja eben auch gesagt, ne, so inne hatte und sich dann auch keine Schwäche erlauben durfte oder zugestand.
Es ist eine ganz diffizile Angelegenheit. Letztendlich ist es natürlich, gibt es ein Gefälle und es gibt eben auch diese Tradition des Maestros vorne mit diesem absoluten Anspruch, Absolutheitsanspruch, Wahrheitsanspruch, der natürlich unfehlbar sein muss, ein Universalgenie und so weiter und so fort und autoritär den Laden in der Hand haben muss. Aber das ist zum Glück ein Konzept, was total überholt ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, man möchte flache Hierarchien, man möchte ein gemeinsames Erarbeiten und ein gemeinsames Musizieren. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass bei einem Symphonieorchester von 60, 70, 80 und mehr Leuten man da nicht demokratisch agieren kann, sondern natürlich auch da vorne eine gewisse Autorität ausgestrahlt werden muss. Und ich merke, das ist jetzt wirklich auch der Vorteil des Älterwerdens, weil wir es ja eben davon hatten, was es alles so an Nachteile gibt. Also ich erlebe das für mich persönlich als total entspannend zu wissen, ich vergebe mir da nichts. Wenn ich da vorne stehe, ich weiß, was ich kann und habe für mich die innere Souveränität zu sagen, ja, das macht schon Sinn, dass ich hier vorne stehe und den Laden anleite. Und auf der Grundlage dieses Grundbewusstseins kann ich dann auch sagen, ah, das war, lassen Sie es mich mal anders versuchen. So. Und merke auch, dass das bei Orchestern, die das zu schätzen wissen, und das sind inzwischen eigentlich alle guten Orchester, die wollen auch nicht mehr diesen Maestro-Style haben, da werden die wirklich kiebig, zu Recht. Ne? Die wollen ernst genommen werden. Und das wird auch wertgeschätzt und die gehen da auch mit und sind dankbar dafür, dass man eben auch nicht versucht, da irgendwas eine Rolle einzunehmen, die einem dann auch gar nicht, also mir persönlich eben auch nicht steht. Natürlich leite ich das an, natürlich habe ich da eine Führungsposition und die nehme ich wahr, aber ich muss ja jetzt auch nicht total verbissen, wie ich das vielleicht noch in jungen Jahren getan habe, um klarzumachen, bitte nehmt mich ernst. So. Also die Zeiten sind zum Glück vorbei und das ist das Schöne am Älterwerden.
Ja, also sozusagen hat da auch ein Umdenken in den Köpfen der Musikerinnen und Musiker stattgefunden, dass die nicht unbedingt alles vorgekaut oder Punkt für Punkt vorgesetzt bekommen wollen von der Dirigentin, von dir jetzt, sondern auch dieses gemeinsame Erarbeiten mittragen.
Ja, ich meine, das gemeinsame Arbeiten ist natürlich mit einem großen Symphonieorchester nicht so möglich. Ja, das ist, es geht eher um den Stil, ja, wie man die Dinge benennt. Und bei kleinen Expertenensembles, mit denen ich ja auch viel arbeite, da ist es anders, da ist es viel demokratischer. Da kann man tatsächlich dann auch mal nachfragen, sagen, wie würdest du es machen oder biet mal was an und können wir es irgendwie klanglich in die Richtung gestalten oder wie findest du das? Aber das geht natürlich nicht mit dem Symphonieorchester. Ja. Das steht völlig außer Frage. Und man muss sich aber auch klar machen, bei diesen Symphonieorchestern heutzutage, es ist ein so harter, steiniger Weg, da reinzukommen, ne? Diese Probespiele und so. Ich erlebe das ja auch jetzt wieder mit Studierenden in der Musikhochschule und was das, die sind ja hoch musikalisch und fantastisch ausgebildet und haben über Jahre nichts anderes gemacht, als sich mit ihrem Instrument auseinanderzusetzen. Und wenn sie dann eben auch schaffen, eine Stelle zu bekommen im Symphonieorchester, dann haben die auch keine Lust und völlig zu Recht, da jetzt irgendwie als man sagt ganz hässlich, Stimmvieh missachtet zu werden. Ne? Natürlich ist das, wollen die ernst genommen werden. Und das ist wichtig, dass wenn man da vorne steht, auch signalisiert, ich habe größten Respekt vor eurer Leistung. So, und zwar gebe ich jetzt hier vor, wie es sein soll, aber ohne das Orchester wäre ich auch nichts. So, und kann ich nichts machen. Und es ist, man muss eben ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, damit es gut wird.
Ja, das ist ja schön, schön so mal zu hören aus der Perspektive. Du hast dich so ein bisschen spezialisiert auf zeitgenössische und neue Musik. Kannst du das so ein paar Sätze vielleicht, nicht zwei Sätze, aber ein paar Sätze zusammenfassen, was genau dich daran so gereizt hat, vielleicht auch als junge Frau, dass du da so in diesem Bereich vorgestoßen bist? Ich glaube, du warst auch Stipendiatin beim Ensemble Modern.
Genau.
Das ist ja eines der führenden zeitgenössischen Musikensembles. Und diese Musik, die vielen Menschen vielleicht sehr sperrig daherkommt oder unzugänglich. Mhm. Erstens, was reizt sich daran? Und zweitens, wie versuchst du eine Zugänglichkeit dazu zu schaffen?
Ja, gute Frage. Also wie ich dazu gekommen bin, purer Zufall. Also es war nach dem Studium.
Also erst nach dem Studium
ja,
tatsächlich.
Ja.
Also
ja, das ich ist hab, so. Ich habe einen sehr verschlungenen Weg genommen mit 1000 Nebenwegen. Ich habe mit Architektur angefangen, dann habe ich abgebrochen und wollte was Soziales machen. Wollte eigentlich Musiktherapie studieren und habe dann auch in der Altenpflege erstmal gearbeitet und so weiter. Dann habe ich Schulmusik gemacht und Deutsch, habe da mein erstes Staatsexamen abgelegt fürs Gymnasium. Und im Rahmen dieses Schulmusikstudiums merkte ich schon, wo ich aber eigentlich auch nur Klavier geübt habe. Also das war die eigentliche große Leidenschaft. Also es war auch lange Zeit so die Frage, gehe ich da jetzt weiter und lass mich pianistisch weiter ausbilden und so. Aber zum Glück habe ich dann auch relativ schnell erkannt, dass das wirklich ein noch viel steinigerer Weg ist. So, und dann war irgendwann die Chorleitung dran. Also ich habe im Schulmusikstudium Feuer gefasst, eben auch in der Chorleitung dieses gemeinsame Musizieren. Das kennt man am Klavier eben nicht so. Ich hatte auch, ja, das ist eher so eine einsame Tätigkeit. Und über die Chorleitung bin ich dann immer mehr auch auf den Trichter gekommen, naja, Chöre sind schon großartig, aber so ein Orchester, das wäre noch schöner. Und das war aber damals wahnsinnig schwer, also da überhaupt irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Und ich habe dann mal geschaut, ja, wo kann man sich denn bewerben? Und ich war inzwischen dann auch ich habe dann Chorleitung studiert, ich war dann auch schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters und die meisten Wettbewerbe, die gehen dann bis 30, war aber schon über 30. Und habe geschaut, wo kann man sich denn bewerben? Und habe gesehen, oh ja, Ensemble Modern, keine Ahnung, aber jetzt bewerbe ich mich da mal. Und es war eine große internationale Konkurrenz. Ich weiß auch, dass ich wirklich noch kurz vorher meinen Mann angerufen habe und gesagt habe, ich will da nicht rein, ich hatte wirklich Schiss. Und aus irgendeinem Grund wollten die aber Schönberg-Pirolinär, Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben. Und das lag mir halt total gut. Und ja, und dann wurde ich halt genommen für dieses eine Jahr. Genau. Und das war eine absolute Initialzündung. Also das am Anfang saß ich auch da und dachte, okay, und warum ist das Stück jetzt gut und das nicht? Und warum wird der Komponist oder Komponistin geschätzt? Und also ich hatte auch überhaupt keinen Anhaltspunkt für mich. Was sind Qualitätsmerkmale? Und also man muss ja erstmal ein System auch für sich entwickeln, sich dieser Musik zu nähern. Ich hatte auch keine Hörerfahrung, nicht wirklich. Also ich habe so ein bisschen pflichtbewusst, wie man das dann halt so macht, im Schulmusikstudium mal hier und da reingehört, aber Feuer gefangen, nicht wirklich. Aber wenn man dann mit so einem hochkarätigen Ensemble wie Ensemble Modern zusammenarbeiten darf, und wirklich von morgens bis abends nichts anderes macht als neue Musik und mit fantastischen Leuten. Also da kam dann Helmut Lachemann und Palitzke und so weiter und so fort. Dann merkt man, was für eine riesengroße Spielwiese das eigentlich ist. Und das ist für mich das Spannende an der neuen Musik. Das ist also so das Experimentelle daran, die Suche nach neuen Klangwelten, nach neuen Tonsprachen. Als Dirigentin bin ich natürlich auch anders gefordert, weil man oft dann auch im engen Austausch mit der Komponistin oder dem Komponisten schaut, okay, was ist denn das, was du dir da vorstellst?
Die leben also, zumeist noch, ne?
Die Komponistin. Die leben dann auch noch, genau. Und das ist, das sind ja dann Uraufführungen, das ist Musik, die noch nie erklungen ist. Und das ist eine ganz andere Art der Herangehensweise, als wenn man jetzt so klassisches Kernrepertoire, wo man zig Aufnahmen hat und so und jetzt auch noch eine Interpretation sich zu überlegen muss. Ich meine, es macht auch Spaß und es ist großartig und so, aber es ist einfach eine andere, es ist ein Bereich der Musik, der ja, den ich total spannend finde, auch gerade dann in Kooperationen oder im Zusammenschluss mit anderen Künsten. Ich habe ja auch ein Orchester, das EOS Chamber Orchestra, ne, wo ich ja auch mit Jazzmusikerinnen und Musikern zusammenarbeite. Und das ist alles möglich in diesem riesen Füllhorn der neuen Musik.
Das heißt also auch von Seiten der Musizierenden, zum Beispiel im Ensemble Modern, ist eine gewisse Stiloffenheit vorhanden. Man kreuzt sich gerne auch mit anderen Genres.
Genau.
In der neuen Musik hast du ja zum Beispiel auch ganz viel mit neuartigen Notationsweisen zu tun. Also sehr speziellen, eigens wahrscheinlich teilweise für das jeweilige Stück entwickelte Notationsweisen, grafische Notationen, die eher einem Kunstwerk gleichen manchmal als einer herkömmlichen Partitur, die man gewohnt ist zu lesen. Mit was für einer Art von Neugier näherst du dich dem und wie versuchst du das intellektuell umzusetzen, was da passiert? Entsteht das dann auch oft im Austausch mit dem Komponisten oder der Komponistin?
Also man muss dazu sagen, ja, klar, das ist, man fragt danach, wenn irgendwas unklar ist, aber diese Partituren in der neuen Musik, die haben erstmal seitenlang eine Legende.
Okay.
Das ist dann wirklich erstmal, okay, gut, da muss man sich erstmal durcharbeiten. Also das ist
das heißt, erklärende, ne?
Genau,
da wird
so.
jedes Zeichen wird mehr oder weniger erklärt.
Genau, da werden die ganzen Symbole aufgeführt und die Spielarten erläutert und so weiter und so fort. Und es ist aber auch natürlich so, dass es da inzwischen auch einen gewissen Kanon gibt von experimentellen Spieltechniken, die inzwischen auch gar nicht mehr experimentell sind. Vieles, also von Helmut Lachemann damals auch entwickelt. Und was weiß ich, Streicher, Streicherin hinterm Steg oder keine Ahnung. Das sind auch so Spieltechniken, die tauchen immer wieder auf. Und da gibt es eine bestimmte Symbolik zu. Es gibt auch viele Stücke in der neuen Musik, die brauchen auch kaum noch eine Legende, weil in diesem Kontext man eigentlich schon weiß, okay, die bedienen sich dann eben auch dieser experimentellen Spieltechniken. Das ist Standard und jeder weiß, um was es geht.
Okay. Ja, du bist damit ganz gut unterwegs. Zuletzt auch auf den Donau-Eschinger Musiktagen.
Mhm.
Das ist ja, glaube ich, eins der führenden Festivals für neue Musik. Ich habe auch gelesen, du bist auch gerne mal im Ausland unterwegs. Gastspiele in Wien, Porto. Es klingt so sehr jetzt gerade so nach Hashtag Love My Job. Love My Life.
Ja.
Du hast es aber eben schon angedeutet, ne, dass die Wege dahin so ein bisschen verschlungen waren. Und da möchte ich doch gerne einmal nachhaken, weil im Film mit Johanna Malwitz gibt es auch die Szene, wo sie interviewt wird, zusammen mit ihrem Mann, der ist Tenor.
Mhm.
Und sie sagt dann zwischendurch, ja, es gab aber auch Zeiten, ne, da hast du mich sozusagen mit durchgetragen. Es ging also um dieses Zusammenspiel.
Mhm.
Da habe ich mir auch gedacht, das wird nichts mit dem Dirigieren. Jetzt stehst du da, dirigiert halt, was weiß ich, Salzburger Festspiele, alles Mögliche. Gab es solche Momente bei dir auch, von denen du berichten möchtest? Also wo du wirklich sagtest, Mensch, boah, das ist doch alles.
Also nicht nur Momente, lange, lange, lange Jahre. Also die ist ich bin gerade fasziniert. Ich muss unbedingt diese Doku sehen über Johanna Malwitz, weil ich dachte, die hat ja als Jungstudentin angefangen und ich dachte, das wäre einer der wenigen, wo es wirklich durchgängig steil aufgegangen wäre. Bei mir war es so, als ich angefangen habe, also erstens habe ich wahnsinnig lange gebraucht, überhaupt den Mut zu entwickeln, zu sagen, ja, Moment mal, also mit dem Orchester, ich will das so und ich will das versuchen. Und also Chorleitung, da wurden schon eher Frauen gesehen, aber auch nicht in der Oberklasse. Also das ist eher so eine Laienchor-Szene. Da war ich auch sehr aktiv. Ich habe dann irgendwann den Philharmonischen Chor in Bochum geleitet. Da hieß es schon, ach, in der 150-jährigen Geschichte sind Sie die erste Frau und so weiter. Also da fängt es schon an. Und damals, als ich Orchesterdirigieren studieren wollte, da wehte ein extremer Gegenwind. Also das war wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe auch nicht Orchesterdirigieren studiert, muss man dazu sagen. Das sage ich jetzt einmal ganz still. Und schnell. Nein, ich habe das letztendlich
Beachtlich
war.
auch. Also, ja.
Also mein Äquivalent war dann das Stipendium bei den Bergischen Symphonikern. Da habe ich einen Wettbewerb gewonnen und war dann ein Jahr wirklich in der Praxis und habe
Ja.
da eine tolle Produktion leiten können. Das war 10-mal besser als jedes Orchesterleitungsstudium, wo man ja auch immer nur, was weiß ich, wenn überhaupt einmal im Semester vorm Orchester stand.
Das heißt Learning by Doing, ja.
Genau, das war, ja, und dann habe ich eine Operette lange dirigiert in Leverkusen. Also dieses, also das, was jetzt gerade passiert, das passiert eigentlich erst seit 3 Jahren. Ich hatte so einen klassischen Einspringer in Donaueschingen vor 3 Jahren oder 2 Jahren, 22 glaube ich, genau, da ist ein Kollege aus New York erkrankt. Und die damalige Interimsgeschäftsführerin, die kennt mich gut, wusste, dass ich geplant hatte, mit meinen Studierenden aus Köln an diesem Next Generation-Programm teilzunehmen in Donaueschingen und sowieso vor Ort war. Und sie rief mich an, meinte, Susanne, wir brauchen dich. Du musst am Sonntag, sie rief mich am Donnerstag an, 4 Uraufführungen dirigieren.
4 Uraufführungen,
Ja, das war
3 Tage
wirklich,
vorher.
ja, und das
Wow.
war wirklich, ja, ist, und ich hatte, so, sie rief spät abends an und ich habe gesagt, okay, bevor ich zusage, natürlich kannst du nicht absagen, wenn so eine Chance aufliegt, aber immerhin war ich so geistesgegenwärtig zu sagen, ja, komm, schick mir erstmal die PDF, ich muss einmal drüber schauen, habe das dann so durchgescrollt und dachte, ja, kriege ich hin, kriege ich hin. Am nächsten Tag sofort in den Copyshop und dann lagen dann diese Partituren ausgedruckt da und da wurde mir dann doch ein bisschen anders. Aber ja, das habe ich beim Ensemble Modern tatsächlich perfektioniert, dieses schnelle, vertikale Lesen und Lernen. Und das war ein super Konzert und für mich wirklich eine ganz großartige Chance, weil danach kamen dann plötzlich die Anfragen, von denen ich nicht mehr zu hoffen wagte, dass sie kommen. Also ich hatte mich eigentlich auch schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Wunden geleckt und auch damit arrangiert, mit dem Gedanken, okay, ist halt einfach nicht drin für mich. Aber umso mehr freue ich mich jetzt und dankbarer bin ich, dass das jetzt plötzlich ja doch nochmal so eine ganz neue Richtung genommen hat. Und bin aber auch jedes Mal, ich freue mich jedes Mal rappelig, wenn ich dann irgendwie vor so einem Orchester stehe und denke, und Donaueschingen jetzt mit dem SWR-Symphonieorchester, das war natürlich ein totales Geschenk. Das war großartig und war eine tolle Zusammenarbeit. Und das sind natürlich dann auch Orchester, wo man einfach von der ersten Minute an sofort auf einem Niveau arbeiten kann und man denkt, ja, ach, so möchte man es immer haben.
Ah. Schön. Also du hast sozusagen die sich dir bietende Chance genutzt und auch bist du eigentlich ganz lange dran geglaubt. Du bist seit 4, 5 Jahren Professorin in Köln.
Seit 3 Jahren, glaube ich.
3 Jahre. Ah
Oder
ja,
so.
okay.
Egal, genau.
Also auch da
Ein
bist
langer
du
Weg,
auch
ja.
ein langer Weg. Du warst zwischendurch mal Dozentin in Leipzig oder
Genau.
auch Halbprofessorin oder
Nee, Dozentin jetzt
also
nicht.
hast sehr viele Vorspiele, Berufungsverfahren, glaube ich, mitgemacht.
Ja, genau. Also meine beste Freundin sagte mal, boah, ich kenne niemanden, der sich so konsequent immer wieder im eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht und weitermacht, obwohl irgendwie die gläserne Decke, die war schon immens. So, das ist, und gerade als Dirigentin ist es dann oft so, dass man, also ich habe sehr früh auch zu hören bekommen, ja, also das Ende der Fahnenstange ist für sie noch lange nicht erreicht und so, großartig, ganz fantastisch. Und, aber jetzt in dem Fall und so, und dann wurde dann doch irgendwie der junge Mann an einem vorbeigehievt und hat die Stelle bekommen. Und das hat schon wehgetan und war sehr frustrierend.
Ich muss da jetzt ganz kurz nachhaken, ja, weil du das ja auch schon jetzt ein, zwei Mal angesprochen hast. Also du hast konkret auch diese Erfahrung gemacht als Frau, dass du,
klar,
dass dann so von oben so ein bisschen belächelt wurde oder so nach dem Motto, naja.
Ja, also ja? Aber das wie alle Frauen. Das ist einfach in dem Bereich so. Also und das ist,
ja,
es fängt an, sich zu ändern, so langsam. Es ist ein Bewusstsein da. Ich habe früher immer gesagt, Quatsch, Quote braucht man nicht. Wenn man gut ist, setzt man sich durch. Inzwischen muss ich sagen, nein, es muss sich wirklich was ändern und das geht nur über eine Quote. Es ist, also es gab wirklich absurde Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, also jetzt strecke ich wirklich alle Viere von mir und die gläserne Decke ist nicht zu durchbrechen.
Das ist die gläserne Decke, von der du sprichst, sozusagen der geschlechtsspezifische.
Genau, so dass man dann eben doch nicht auf den letzten Metern als Professorabel gesehen wurde, als kleine Frau und Dirigentin. So, also das ist, es gibt ja immer noch keine Professorin in ganz Deutschland für klassisch Orchesterdirigieren. Allein das. Also in Wien gibt es Maren Elsop, ausgerechnet, ja, in Österreich, die ja eigentlich immer, was Genderfragen betrifft, immer noch so ein bisschen später sind. Wiener Philharmoniker beispielsweise. Aber das ist, allein das spricht schon Bände. So, man kann kein klassisch Orchester dirigieren bei einer Dirigentin an einer deutschen Musikhochschule studieren. Und also gerade die Quote unter Professorinnen an deutschen Musik- und Kunsthochschulen ist immer noch auch deutlich schlechter als an anderen Hochschulen, allgemeinen Hochschulen. Und das ist, ja, da besteht inzwischen ein Bewusstsein für und inzwischen sitze ich sehr viel im Berufungsverfahren. Also ja, bin jetzt auf der anderen Seite und da ist auch gerade in Köln sehr viel Bemühen, dass auch die Jurys und die Berufungskommissionen entsprechend paritätisch besetzt sind, dass da endlich auch mal irgendwie diese Männerbünde durchbrochen werden und dass da, ja, sich das endlich mal so ein langsam in die richtige Richtung bewegt, aber das ist noch ein längerer Weg. Das kann man nicht anders sagen. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt einfach für mich dann irgendwann doch geklappt hat. Aber und ich sehe, dass jetzt die jungen Frauen auch anders aufgestellt sind, also auch mit einem ganz anderen Bewusstsein dafür auftreten und sich auch weit weniger gefallen lassen. Das finde ich großartig. Ich unterstütze ja auch da sehr, ja, meine jungen Studierenden, also Studentinnen in dem Fall, also wo ich dann manchmal denke, boah, super, das hätte ich jetzt mit Anfang 20 oder so, war ich da noch viel zu sehr gefangen, auch in diesen, okay, ist halt irgendwie so und die sind sofort dabei, sich auch zur Wehr zu setzen, wenn sie merken, okay, da ist das hier läuft irgendwer schief, hier ist eine Benachteiligung oder hier kommen blöde Sprüche oder sowas. Und das finde ich total erfreulich. Das macht Mut und ja, hoffentlich führt das dann auch tatsächlich mal dazu, dass irgendwann man nicht mehr drüber reden muss.
Das Ich hab's jetzt auch nur angesprochen, weil du es angesprochen hast. Ich möchte darüber eigentlich auch gar nicht reden, weil ich finde, das sollte kein Thema sein.
Ja, ja,
es ist am Ende, ja, ja, aber es muss noch thematisiert werden. Also es ist, glaube ich, auch deine Meinung, dass es ganz klar thematisiert werden muss. Gut.
Ja, ich weiß, es ist eine Gratwanderung. Also ich kenne auch Kolleginnen, die sagen, ich äußere mich nicht mehr dazu. Für mich gibt es auch Fragen, da äußere ich mich auch nicht mehr zu. Also ja, weil man es einfach nicht mehr hören kann. Also Fragen, wie dirigiert sich als Frau anders als Mann und so. Also oder wie ist das für Sie als Frau da vorne? Dann denkt man, nee, komm bitte, es reicht. Aber wenn es darum geht,
du musst unbedingt den Film gucken. Johanna Malwitz wird genau das gefragt.
Ja.
Wie ist das? Ist das Dirigent, erste Dirigentin und was hat besondere Verantwortung und bla bla bla? Und sie.
Nein.
Können Sie die Frage nochmal wiederholen? weiß ich nicht. Ja, nächste Frage.
Ja, ja.
Also,
ja. Ja, das ist auch, also ich neulich auch nochmal drüber nachdenken müssen. Ich wurde dann so ein bisschen zur Berichterstattung befragt und da ist mir nochmal eingefallen, dass ich damals auch absurde Konzertkritiken über mich lesen musste. Beim Bergischen Symphonikern war das. Und dann wurde sätzeweise über mein Äußeres sich ausgelassen. Also streng wirkte sie mit den nach hinten gerafften Haaren, der schwarzen Brille, dem schlichten Sakko über, bla 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 und so weiter. Fast tänzerisch wiegt sie sich von links nach rechts, als würde sie irgendwie auf der Partitur tanzen, bla 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 bla. Nichts über die Musik, nur über meine äußere Erscheinung da vorne. Und das sind so Sachen, das ist jetzt...
Würde man über einen Mann nicht lesen.
Das würde heute, und das hat sich wirklich geändert. Also inzwischen liest man nichts mehr darüber, dass es jetzt eine Frau da vorne ist. Ich weiß auch nicht, ich habe einmal ein Konzert hochschwanger dirigiert und ich war kurz davor, dem Journalisten zu gratulieren, dass er tatsächlich mit keinem Wort diesen Umstand kommentiert hat. Ich meine, er hätte auch echt anschließend, also hätte auch nicht wagen sollen. Aber das ist, da merkt man, ist tatsächlich... Da ist ein Bewusstsein inzwischen da. Das geht nicht. Es ist völlig irrelevant, ob da vorne eine Frau steht oder ein Mann. So, es geht um das klangliche Ereignis, es geht um das Konzert und das wird kommentiert und nur das. Und das ist zum Glück, ja, da das.
Da sind wir schon weiter.
Da sind wir schon weiter, genau.
Ja, wunderbar. Gut, dann du hast ihn eben mal. Kurz erwähnt, dein Mann, der ist nämlich auch Musiker, Komponist, Saxophonist, Dirigent tatsächlich auch im Jazzbereich. Mhm. Ihr habt, das darf ich das sagen, zwei Kinder?
Natürlich,
also, geheim. Okay, die sind nicht geheim. Auch hier wieder die Frage, wie gut klappt das denn, dass ihr seid beide, ihr habt beide eine halbe Professorenstelle, glaube ich, ne?
Ja, Nils hat eine volle.
Ach, Nils hat sogar die volle, okay. Habt aber beide auch freiberufliche Aktivitäten, also eher auch so wie du.
Ja, es ist, also Organisation ist alles. Wir haben gemeinsam Google-Kalender und es gibt natürlich schon auch absurde Situationen. Also jetzt im März haben wir uns ganze 3 Tage gesehen, weil ich erst in Berlin war, dann war er mit dem Bujazzo weg, dann war ich in Porto, dann hatte er irgendwie, also das ist, das sind dann so Monate, wo man dann auch anschließend und eigentlich auch kurz vorher schon sagt, das machen wir jetzt nicht öfters. Das versucht man zu vermeiden. Wir sind ein fantastisches Team. Ich habe den besten Mann aller Männer. Wir sind jetzt seit 25 Jahren zusammen und das ist auch ein riesengroßer Vorteil, dass wir beide Musiker sind, weil das, weil Nils natürlich auch total einschätzen kann, was das jetzt für mich bedeutet, wie wichtig mir das ist und dass das natürlich großartig ist und er mich da auch voll und ganz unterstützt. So. Und genauso wie ich ihn umgekehrt früher sehr unterstützt habe. Also Nils hat ja viel früher auch seinen Weg gemacht und war sehr viel unterwegs und jetzt immer noch, aber es ist eben auch, es muss halt auch nicht mehr so viel sein für ihn. Und für mich ist es, ich bin halt jetzt einfach viel später dran und er hält mir wirklich großartig den Rücken frei. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch immer wieder verhandeln und schauen. Und natürlich gibt es auch immer wieder Diskussionen. Aber so von nach dem Motto, das stand doch schon ewig im Kalender. Bei mir ist das nicht aufgetaucht. Ja, du musst aber den Kalender anklicken. Also diese Kalendergeschichten haben auch ihre Tücken so. Aber wir haben uns beide einfach gegenseitig sehr gut im Blick und wissen eben auch, was das für eine Leidenschaft ist und wie wichtig das ist. So, ich erlebe das eben auch manchmal. Ich habe auch einen Kollegen, da macht die Frau was ganz anderes und dann ist es einfach auch schwieriger zu vermitteln. So, warum?
Verständnis ist nicht da.
Genau. So. Und das ist bei uns nicht so und das von daher, es ist manchmal wirklich hart an der Kante und sehr anstrengend und dann sitzt man mal wieder auch abends zusammen und überlegt, vielleicht müssten wir doch mal so ein bisschen entschlacken oder noch mal anders drüber nachdenken, aber noch geht's. Und sagte eine Kollegin jüngerer Generation neulich zu mir, eine Jazz-Saxophonistin, meinte, Mensch, Susanne, du weißt schon, dass ihr beide auch ziemliche Role Models seid, so für unsere Generation. Und das hat, schön, dass ich das jetzt hier mal so sage, aber das hat so gut getan, weil ich gedacht habe, ah ja, das ist total schön zu sehen, dass das irgendwie, dass man das transportiert bekommt, dass man, also ich versuche auch jungen Frauen Mut zu machen. Es geht, es ist anstrengend und manchmal wirklich auch über die eigenen Grenzen hinaus anstrengend, wenn man eben Familie hat und trotzdem seinen Traum als, ne, so, ja.
Ja, die Kinder muss man ja auch erstmal bekommen, ne?
Die das muss ist, man bekommen das ist ja und so weiter. Auch das ist alles, genau. Und das kostet sehr viel Kraft und gleichzeitig darf das aber kein Ausschlusskriterium sein. Mhm. Und eben auch für junge Männer zu sehen, ja, aber es ist eben auch eine Gemeinschaftsaufgabe und dass Nils da eben auch immer wieder total zurücksteckt für mich, genauso wie ich das umgekehrt mache und dass das aber auch eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist also Generation unserer Eltern. Ich weiß, wie meine Mutter dann auch immer sagt, also das war ja früher, wäre das ja undenkbar gewesen. Und sage, ja, stimmt, aber heutzutage zum Glück nicht mehr. Und das ist, finde ich, wichtig, dass eben auch junge Frauen das für sich in Anspruch nehmen. Ne, so. Und gleichzeitig aber auch junge Männer wissen, das ist auch in ihrer Verantwortung, dass das möglich ist.
Sehr gut, ja. Ich glaube, Team ist das große Stichwort. Ne?
Ja.
Das auch zu betonen.
Genau. Und dass Männer auch nicht immer gleich einen Orden dafür kriegen müssen, nur weil sie jetzt irgendwie ihrer Frau mal den Rücken frei halten. Also es ist also, ja, es ist also nicht, dass das Nils einfordert, überhaupt nicht. Also Nils ist da wirklich ja, macht das mit einer Selbstverständlichkeit und so. Das ist, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber ich erlebe das manchmal so bei anderen Männern, die sagen, ja, ich habe doch jetzt dies und jenes. Und dann sagt sie, ja, na und? Ist dein Job.
Ja, also es ist schön, das auch so zu sehen. Ne? Falls ich noch nicht gesagt habe, den Film mit Johanna Mellitz musst du unbedingt sehen. Aber da gab es auch wieder.
Mach ich gleich heute.
Da gab es auch wieder die Szene, wo sie dann gefragt wird, ob denn ihr Mann jetzt zurückstecken muss, wo sie so viel unterwegs ist. Ne?
Mhm.
Und das Erste, was sie sagt, ja, wir machen das als Team hier.
Genau.
Ne? Und und man hat auch nicht das Gefühl, dass er das ungern macht oder da reingedrängt wird. Ne? Ja. Also in dem Film zumindest, klar, also Realität muss ich immer neu beweisen. Ich glaube, das erleben wir alle, dass das irgendwie eine sehr dynamische Geschichte ist, dass wir da immer auch weiter dran arbeiten müssen, dass das gut klappt. Aber es ist total schön zu hören, dass es eben klappt.
Mhm.
Auch trotz voller Terminkalender, vieler Verpflichtungen, Kinder, Familie.
Ja.
Und dass das geht.
Es geht. Der Preis ist hoch, das muss man schon auch sagen. Also es gibt keine Alleinzeit. Also für mich sind dann so die Produktionen, wenn ich irgendwo außerhalb bin, sind dann schon auch gleichzeitig immer die Momente, wo man so durchatmen kann, sagen kann, okay, ich habe einen freien Nachmittag, super. So, da kann ich jetzt mal, muss ich jetzt Power entspannen und lese ich jetzt erstmal oder gehe ich ins Kino oder was weiß ich, die ganzen Dinge, die man halt sonst so im Alltag nicht machen kann. Das ist schon sehr auf Kante genäht. Aber ja, es geht und da bin ich sehr froh drum. Genau.
Super. Ja, ein Wort noch zum Schluss. Du hast es vorhin mal erwähnt. Du hast, also ich habe dich so kennengelernt. Ich kenne dich ja jetzt auch über Neil schon doch relativ lange und habe dann nur so mitbekommen, wie du dein eigenes Kammerorchester aufgebaut hast. Das EOS Kammerorchester in Köln. Also wirklich ein Orchester mit wie vielen Mitgliedern ungefähr? Ein Kammerorchester, also ja, 20, 30.
20, genau.
Ja. Okay, also und ihr wirklich über jetzt, ja, ich glaube, ein, zwei Dekaden schon locker.
2008 haben wir, oh, genau.
Also fast zwei, also zwei Jahrzehnte regelmäßig spielt, regelmäßig Projekte macht.
Mhm.
Und du dieses Orchester quasi nebenher mit deinem Engagement am Leben gehalten hast. Also auch Fördermittel akquiriert hast. Konzerte organisiert, auch viele Uraufführungen. Ne? Das waren ja auch, ihr habt auch viel so diesen Crossover-Bereich zwischen Klassik und Jazz bedient mit Jazz-Musikern, die dann ihre Stücke, die extra dafür komponiert haben und so ein eigenes Baby so lange am Leben zu erhalten, also eigenes Orchesterbaby jetzt in dem Fall. Was hat dich da irgendwie dran gehalten, dass du nicht irgendwann gesagt hast, ich meine, du hast ja keine institutionelle Förderung bekommen, wo dann gesagt wird, na gut, hier Frau Blumenthal, jetzt haben Sie hier für 10 Jahre mal Förderung, machen Sie mal.
Mhm.
Sondern jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue
Eigentlich ist das aus dem Gefühl heraus entstanden, also zwei Gründe. Also zum einen als Dirigentin, du brauchst ein Instrument. So, das ist, sonst kannst nichts machen. Das heißt, ich brauchte einfach ein Ensemble. Und wir sind damals gestartet, ich weiß, damals mit der Susanne Knob. Wir standen dann so als, ich darf es sagen, als Spielerfrauen bei irgendeinem Jazzfestival. Ihr Mann ist Trompeter Matthias Knob und Nils spielte und wir standen so daneben und gesagt, boah, ey, irgendwie, ach man, wir in der Klassik, das ist immer so wahnsinnig, also so die Spielhaltung, ne, die ist halt so eine andere gewesen, die wir damals erlebt haben, dann auch über unsere Männer. Und dann, ja, kam eben auch die Idee auf, das müssen wir eigentlich mal im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen, anders zu initiieren. Und dieses Orchester, wir haben das dann gegründet und wollten erstmal vor allen Dingen klassische Moderne spielen. Und irgendwann kam aber die Idee zu sagen, okay, wir laden Jazzmusiker ein, für sich und das Orchester zu schreiben. Und das ist tatsächlich ein Konzept, was, ich will nicht sagen einmalig ist, aber schon so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal von diesem Orchester. Also vor allen Dingen belegt das auch die Anfragen, die wir zum Teil aus aller Welt bekommen von Leuten, die sagen, ja, Big Band, klar, schreibe ich für Big Bands, aber das ist halt auch zu limitiert. So, und jetzt mal irgendwie ein Orchester zu haben, wo man irgendwie, ne, so, und dann eben auch mit frei improvisierter Musik und notierter Musik und so dieser ganze Grenzbereich, das hat mich sehr, sehr interessiert. Und ich hatte das Glück, dass ich im Ministerium dann auch Gehör gefunden habe und Ensembleförderung bekommen habe und die einfach auch irgendwann anerkannt haben, ja, das ist gute Arbeit, die wir da machen. Wir spielen ja nicht viel, aber eben doch regelmäßig. Und ja, und Mörs Festival und Bonner Jazz Festival und so. Und dann Monheim-Triennale und so. Und das sind natürlich Sachen, das hilft, eben auch eine gewisse Außenwirkung zu entfalten. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Selbstläufer. Also wir sind nach wie vor auf und Fördergelder angewiesen, aber wir müssen zum Glück nicht mehr so drum kämpfen wie früher. Und es ist immer schön, wenn wir zusammenkommen. Und es sind auch Musikerinnen und Musiker aus ganz unterschiedlichen Kontexten, die aber auch total froh sind, eben über diesen sehr anderen Approach, ne, sich mit Musik auseinanderzusetzen, ne, die dann eben überwiegend im klassischen Kontext spielen oder im zeitgenössischen und jetzt aber mit einem Klaviertrio oder was weiß ich was zusammenkommen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten und ganz andere Herausforderungen, die man dann als Orchester ausgesetzt ist, wenn man das irgendwie so eine frei improvisierte und dann groove-basierte Musik und dann aber gleichzeitig so ein Orchesterapparat, der dann manchmal auch so ein bisschen, naja, also so dieses Tight-Spielen und so weiter ist ja jetzt nicht irgendwie per se ein Fokus in der Ausbildung eines klassischen Musikers, Musikerin und so. Und das ist, das wird halt auch sehr geschätzt so von unseren Leuten, dass das neue Herausforderungen sind und auch neue Klangwelten, die wir da initiieren.
Ja, und ihr bietet ja auch den Komponisten und Musikern ein Forum, sich da, was es auch nicht überall gibt, ne? Also, ja. Das ist große Sache. Ja, ich weiß jetzt halt auch aus eigener Erfahrung, dass dann Projekte, die fördermittelbasiert sind, halt immer auch eine lange Anlaufzeit brauchen und viel Nachhaltigkeit in der Organisation. Von daher ist das Hut ab, dass das so, dass es das schon so lange gibt und dass du es auch so lange quasi mit der Susanne, der anderen Susanne am Leben erhalten hast.
Ja, wir haben auch eine Geschäftsführung, ne? Also es ist jetzt.
Ja, aber mittlerweile, ne?
Mittlerweile, genau. Ja. Also inzwischen bin ich auch schon seit einigen Jahren so weit, ich sage, okay, ich schreibe keine Kostenfinanzierungspläne mehr. Das kann ich nicht und will ich nicht, auch nicht mehr in diesem Rahmen, weil es natürlich auch inzwischen größere Summen sind und so und auch Anträge und so weiter. Das ist, ich bin in dieser luxuriösen Situation, dass ich das alles jetzt wegdelegiert habe. Das ist sehr schön.
Hervorragend.
Ja, genau. Aber das ist, du hast recht. Also,
sich aufs Wesentliche konzentrieren.
Ja,
ach, wo ist die Partitur?
Ja, genau.
Jetzt kann es ja losgehen.
Ja, war aber auch ein langer Weg. Das stimmt schon. Man braucht langen Atem. Und das ist auch das, was meinen Studierenden immer wieder versuche zu vermitteln. Wenn die so ein, also ich, wenn ich mir die anschaue, ich kenne das noch so gut, dieses Gefühl von, oh Scheiße, wo geht's denn hin? Wo finde ich hier irgendwie?
Wo soll ich anfangen?
Wo soll ich anfangen? Wo ist mein Plätzchen, wo ich nur das, was ich kann, eben auch umsetzen kann und meine Leidenschaft für Musik und so. Und das ist wirklich ein, also ich möchte um Gottes Willen nicht mehr 30 sein. Und das reicht nicht 25 und auch nicht 35. Ja, wenn man sich überlegt, was für ein extrem langer Weg das war und mit wie viele Phasen und lange Phasen, auch zermürbend, wo man einfach gedacht hat, okay, ich bin ja dann auch mal in die Schule gegangen bei meinem Referendariat, weil ich gemerkt habe, okay, es geht einfach nicht weiter. Dann soll es halt so sein, bis ich dann irgendwie im Referendariat auch gemerkt habe, nee, doch, es muss aber doch so, es ist doch total viel, also der Wunsch und die Leidenschaft, die war einfach zu groß, als dass ich da hätte aufgeben wollen. Und dann habe ich halt dieses Stipendium bei den Bergischen Symphonikern bekommen und so. Und das ist so eine Sache, die ich versuche eben auch jetzt meinen Studierenden zu vermitteln. Die sind ja, studieren bei mir Master Neue Musik, Performance und haben schon Master in der Tasche und spezialisieren sich jetzt und wissen natürlich, dass sie sich in eine totale Ungewissheit hineinbegeben. Das sind alles Leute, die jetzt nicht die Orchesterstelle vor Augen haben, sondern eben auch die Freiberuflichkeit. Und gerade jetzt in der Situation, wo massiv Fördergelder gekürzt werden, wird es nochmal doppelt und dreifach dramatisch für viele, sich zu überlegen, ja, aber wo komme ich denn hin? Was kann ich denn machen? Und wie kann ich meine Ideen umsetzen? Und wenn ich jetzt ein Ensemble gründe, hat das überhaupt Bestand? Wir haben noch zig Ensembles für neue Musik und so weiter. Und das ist so eine Sache, die ich, da leide ich mit. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Und ich versuche immer wieder auch, da Zuspruch, ja, also den Mut zuzusprechen und frag mich dann, wie weit ich recht habe mit dieser Haltung, wenn man lang genug dran bleibt, dann gelingt es auch. Das ist halt jetzt meine Geschichte und ich habe das große Glück, dass es tatsächlich dann irgendwann aufgegangen ist und ich fühle mich extrem dankbar dafür und oder bin extrem dankbar dafür und fühle mich da wirklich sehr, sehr beschenkt. Und frag mich, inwieweit das aber heutzutage auch noch zutrifft. Ne? Mhm. Auf der einen Seite haben sie es besser, ne? Also vor allen Dingen junge Frauen haben es besser, noch nicht gut genug, aber ne, auf der anderen Seite ist diese Freiberuflichkeit in dem Kontext, wo wir uns da bewegen, wirklich eine sehr große Herausforderung. Und ja, ich hoffe, dass da irgendwie dass das gelingt, dass die eben auch ihren Weg da finden und da den Mut nicht verlieren und sich dann doch so für jeden und jede das Plätzchen herauskristallisiert.
Ja, also ein gesundes Maß an Resilienz ist auf jeden Fall, sollte man mitbringen.
Unbedingt, definitiv. Ganz viel, nicht ein gesundes Maß, sondern eine extrem dicke Haut. Ja.
Ja, das und, ist ja, ja also ganz konkret so, wie ist das? Du schreibst deine 10. Bewerbung, wirst vielleicht mal eingeladen oder auch nicht, oder bekommst halt die Stelle eben nicht oder bei den es gibt ja in der Klassik gibt's ja auch ganz viele Wettbewerbe es passiert einfach nichts und was ist so der Punkt, wo du sagen würdest, hier darfst du jetzt nicht aufgeben, hier musst du weitermachen. Gibt's ein Geheimrezept?
Ein Geheimrezept. Also man muss sich klar machen, warum geht's nicht weiter. Oft sind es dann strukturelle Probleme, ne? Also beziehungsweise sind die Dinge, warum es nicht weitergeht, die liegen nicht in einem selbst begründet. Ne? Natürlich kenne ich auch das Imposter-Syndrom und geißel mich auch immer für alles, was irgendwie nicht klappt und so. Mhm. Und aber ich habe relativ früh dann doch irgendwo tief in mir drin gemerkt, nee, Moment mal, da ist schon was unbedingt Ausdruck bedarf und das hat auch eine Qualität, an die ich glaube. So, also man muss dann einfach auch mit einem gewissen Grundselbstbewusstsein, das also spreche ich jetzt, also
man so, gibt das ja ungefähr. Ja, der Glaube an sich,
der ist, ja,
man ist muss, sehr wichtig.
Genau, absolut. Und es ist, also nochmal auf die Situation von Studierenden heutzutage eingegangen. Es ist, ich wünsche es mir eben nicht nur auch für die vielen tollen Menschen, die bei mir studieren, sondern es ist einfach auch, gerade wenn man sich jetzt anschaut, was in der Kölner Kulturszene passiert, was in der Berliner Kulturszene passiert, es ist hochdramatisch, wenn diese Diversität und dieser unglaubliche Reichtum, den wir bisher ja auch mühsam aufgebaut haben, so in der Jazzszene, in der neuen Musikszene, überhaupt in der freiberuflichen Musikszene außerhalb der Institutionen, wenn das jetzt mit so einem Kahlschlag sukzessiv wieder zusammenbröselt. Das ist, also ich meine, der Kulturreichtum dieser Städte, der ist nicht geprägt, also natürlich, klar, das sind die großen Konzerthäuser und so weiter, aber das, was die Städte wirklich ausmacht, ist die freie Szene. Und das ist, finde ich, absolut fatal, was da passiert, dass die, dass da so dermaßen mit Spitzenbleistift das alles zusammengestrichen wird. Und da ist ja auch noch Bewegung drin und der Aufschrei war groß, zu Recht, und hoffentlich wurde er gehört.
Amen. Ja, Amen. Susanne, ein fantastisches Schlusswort, würde ich sagen. Ja, ich habe heute viel gelernt über deine Station und überhaupt das Leben als Dirigentin. Ich hoffe, meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass sie mich einen Einblick bekommen haben. Vor allen Dingen jetzt auch, dass eben nicht alles Hashtag Love My Job ist, sondern
auch das ganz groß.
Das ganz groß, aber bis es dazu kommt, auch viel, viel Arbeit dahinter steckt und auch viele, viele Steine aus dem Weg zu räumen sind. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Ja, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.